die Landschaft und die Menschen sind ja miteinander verbunden. Und wenn man die Landschaft komplett verändert, die Leute irgendwo anders hin verpflanzt, dann ändert sich dieses Verhältnis ganz grundlegend. Und das ist so ein Faktor, der während der DDR-Zeit quasi keine Rolle gespielt hat bei solchen Umsiedlungsthematiken, unabhängig davon, dass die Sorben quasi die in Anführungszeichen Vorzeigeminderheit waren. Und dann gibt es ja auch so Bilder aus Schwarze Pumpe, dem zentralen Kombinat ab 55, wo dann große sorbische Chöre aufgetreten sind bei der Eröffnung in Tracht. Also man hat dann schon versucht, da so eine Nähe zu inszenieren, die eigentlich völlig anders war.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Im zweiten Teil der aktuellen Staffel schauen wir vielschichtig vergleichend auf andere Montanregionen Deutschlands und hören Geschichten, wie dort mit den Umbrüchen und dem Strukturwandel am Ende der fossilindustriellen Epoche umgegangen wird. Wir sind, wie in der vergangenen Folge, erneut im Lausitzer Revier unterwegs. Dieses Mal werfen wir mit Jenny Hagemann einen Blick auf die Sorben. Diese kulturelle und sprachliche Minderheit mit langen historischen Wurzeln in der Region standen und stehen seit über 100 Jahren im ambivalenten Verhältnis zur Gesellschaft, Wirtschaft und Politik und damit auch zum Abbau der Braunkohle. Diese vielfältigen Aspekte der Beziehungen zwischen Sorben, Lausitz und Braunkohle schildert uns Frau Hagemann in dieser Aufnahme aus dem Oktober 2024. Frau Hagemann leitet übrigens das Teilprojekt Nachhaltige Implementierung sorbischer, wendischer Bedarfe und Expertisen im Welterbeprozess, das ein Teilprojekt des Verbundes Strategie- und Managemententwicklung für die Welterbeinitiative der Lausitzer Tagebau-Folgelandschaft ist. In den Shownotes findet ihr eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, wie ihr mir Kommentare und Feedback zuschicken könnt. Außerdem findet ihr in den Shownotes die Möglichkeit, mich mit einer einmaligen Spende auf PayPal oder mit einem monatlichen Beitrag auf Steady bei der Arbeit an meinem Podcast zu unterstützen. Frau Hagemann ist zum ersten Mal beim Podcast Geschichte Europas zu Gast und stellt sich und ihren Weg zur Beschäftigung mit den Sorben im Lausitzer Revier deshalb zunächst vor. Und ich wünsche euch jetzt noch viele neue Erkenntnisse beim Anhören.
Ja, hallo, guten Morgen, dobre seitscho. Ich bin Jenny Hagemann, bin Kulturanthropologin am Sorbischen Institut, Zweigstelle Cottbus, bei der Abteilung für Regionalentwicklung und Minderheitenschutz. Und das kam so, dass ich in Cottbus tatsächlich aufgewachsen bin und auch auf dem niedersorbischen Gymnasium war, da das erste Mal mit der niedersorbischen Sprache und der Kultur in Kontakt gekommen bin. Und das war dann aber noch so, ja, irgendwie so was, was die Schulzeit so ein bisschen besonders gemacht hat. Aber ich habe keine persönlichen Bezüge da gehabt, keine sorbische Großmutter auf dem Dorf oder so in der Art. Und deswegen war das dann erstmal irgendwie so ganz interessant. Ich habe dann auch noch ein FSJ gemacht im Vitae-Sprachzentrum in Cottbus. Die entwickeln ja didaktisches Material für die Kindergärten, die Vitae-Kindergärten. Und da war dann natürlich auch der Kontakt mit der Kultur und der Sprache deutlich intensiver. Bin dann zum Studium aber erstmal nach Saarbrücken und später dann nach Hannover gezogen. Und da lag dann auch irgendwie so dieses sorbische Thema so ein bisschen brach. Gerade auch so eine Sprache, wenn man die nicht spricht dann und auch nicht hört und sich mit niemandem so unterhalten kann, ist ja nun mal eine Minderheitensprache, dann ja, bildet die sich natürlich auch so ein bisschen zurück. Und das war dann eigentlich so, bis ich meine Promotion entwickelt habe. Die sollte dann zum kulturellen Erbe im Wendland sein. Da gab es eine Möglichkeit, da in ein Projekt einzusteigen, das sich damit beschäftigt hat. Und da habe ich gesagt, na ja, Mensch, das Wendland heißt ja so, weil da die Wenden, also ja, eben eine slawische Gruppe oder Gruppen waren das mal, gelebt haben. Und in der Lausitz ist es ähnlich, vergleichbar. Können wir da nicht einen Vergleich machen zwischen Kulturerbe in der Lausitz und im Wendland? Und das ging dann auch. Und so habe ich die Arbeit dann auch angelegt. Und so bin ich dann auch wieder so ein bisschen zum sorbischen Thema zurückgekehrt und habe Kontakt zum Sorbischen Institut aufgenommen über die Nachwuchstagung, das Nachwuchstreffen, das alle 2 Jahre stattfindet. Und genau so kam das dann, dass ich 2020 mit meinem Kollegen Dr. Fabian Jakobs in dieses Projekt einsteigen konnte, durfte zur Lausitzer Tagebaufolgelandschaft als potenzielles Welterbe. Und da haben wir quasi das sorabistisch angelegte Teilprojekt zusammen bearbeitet, er als Leiter, ich als Bearbeiterin. Und da war ich dann wieder ganz tief drin und habe mir das auch erstmal so erschlossen und auch mir meine Heimat quasi sozusagen auch wieder ganz anders erschlossen. Also das war mir selber so als Kind, Jugendliche auch gar nicht so bewusst, was der Tagebau hier so mit der Region gemacht hat. Und ist ja ganz spannend, da jetzt auch neu drauf zu schauen.
Sie haben jetzt schon einige Details zu den Sorben genannt. Trotzdem wäre, glaube ich, ein kurzer historischer Abriss passend. Also, wer sind die Sorben?
Ja, das ist, wenn man eine Kulturanthropologin fragt, eine ganz spannende, komplexe Frage, aber um es ein bisschen erstmal einfach zu halten, die Sorben gehen quasi, sind ein westslawisches Volk oder eine westslawische Gruppe, die im Zuge der Völkerwanderung, in Anführungszeichen, in die Gebiete kamen, die heute als Lausitz bekannt sind und sich dort niedergelassen haben. Und so ab dem 10. Jahrhundert ist es eigentlich eine sehr intensive Auseinandersetzung mit nicht-sorbischen Landesherren gewesen, den Franken unter anderem. Und seit dieser Zeit ist es quasi so, dass die Sorben in der Lausitz leben, aber eben nicht als Herrschende, sondern als Bevölkerung und sich eben bis heute ihre Sprachen und kulturelle Besonderheiten erhalten haben, die sich natürlich auch verändert haben, die auch sich ausgetauscht haben und eben bis heute die Lausitz prägen. Wenn wir von den Sprachen sprechen, dann sind das die zwei standardisierten Sprachen, das Obersorbische. In der Oberlausitz, wird gesprochen, klingt ein wenig dem Tschechischen ähnlich. Und das Niedersorbische, was man hier in der Niederlausitz spricht, das ist ein bisschen näher am Polnischen dran, sind zwei unterschiedliche Sprachen und es gibt auch noch ganz viele spannende Dialekte, das Schleifersorbisch zum Beispiel. Also im Prinzip hat so jedes Dorf so ein bisschen sein eigenes Sorbisch mal gehabt, was sich dann natürlich auch durch den Tagebau verändert hat, aber da kommen wir ja dann vielleicht nochmal später zu. Natürlich war es so, dass ja die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und das Ende des 19. Jahrhunderts eine sehr prägende Zeit waren. Wir haben die Herausbildung des Nationalstaats als Idee. Preußischer Nationalstaat, das heißt, da hat sich dann auch die Bildungs- und Sprachpolitik darauf ausgerichtet, dass eben alle Untertanen Preußens Deutsch sprechen, die bis zu diesem Zeitpunkt kann man schon sagen, dass wirklich der überwiegende Teil der Lausitzer Bevölkerung, gerade auch der Menschen, die auf dem Dorf gelebt haben, aber nicht nur Sorbisch gesprochen hat oder Wendisch gesprochen hat. Und eben zum Beispiel sowas wie Gottesdienste oder Schulunterricht dann auf Deutsch umgestellt wurden. Und das hat dann natürlich dafür gesorgt, dass sukzessive weniger Menschen die Sprache dann auch sprechen. Das Sprachprestige hat sich sehr verändert und natürlich dann vor allen Dingen während der Zeit des Nationalsozialismus. Das ist eine historisch sehr komplexe Zeit. Da kann man auch nicht quasi so eine ganz einfache Opfer-Täter-Dichotomie aufmachen. Es gab auch sorbische Akteure, die da gerade auch zu Beginn des Nationalsozialismus relativ opportunistisch, sage ich jetzt mal, agiert haben und versucht haben, über diesen Heimatbegriff und den Traditionsbegriff sich in dem System irgendwie zurechtzufinden. Das hat aber natürlich ab einem gewissen Punkt dann nicht mehr funktioniert. Da waren die Wenden dann quasi die Nichtdeutschen und es gab eine Wendenabteilung, die dann auch die Tätigkeiten sorbischer Akteure überwacht hat, bis hin zu den Verboten der sorbischen großen Vereine wie der Domowina, der Verlage und so weiter. und auch der Verfolgung einzelner sorbischer Menschen war das dann sehr schwierig. Und das war wirklich auch so ein Punkt, wo die Menschen aufgehört haben, ohne weiteres so ihre Sprache weiterzugeben, was jetzt in der Revitalisierung für uns eine große Herausforderung ist. Also die, was ich schon ansprach, so die sorbischen Großeltern auf dem Dorf, die haben natürlich das noch im Kopf, das Sorbische ist schlecht und böse, das darf man nicht sprechen, das ist irgendwie bäuerlich, ländlich, das will man gar nicht mehr. Und die haben das dann nicht mehr an ihre Kinder und Enkelkinder weitergegeben, obwohl das in der DDR sich ein bisschen gewandelt hat. Das ist die Phase, wo die ersten Rechte an Sorben verliehen werden. Also wir haben dann Sorbenwendengesetze, die den Erhalt der Sprache und Kultur das erste Mal versichern. Aber da wird es dann eben auch wieder kompliziert, weil wir eben das große Interesse, staatliche Interesse an der Energiepolitik haben. Da werde ich jetzt noch nicht so drauf eingehen. Die Sorben waren dann zwar ja und stark staatlich unterstützt, was die Kulturproduktion angeht, was heute super spannend für uns ist, zu gucken, Mensch, was es da alles an Gruppen gab, die sich da auch richtig gegenseitig ausgebildet haben, wie man jetzt sorbische Kunst und Kultur und Traditionen macht. Einerseits, andererseits dann eben die Energiepolitik, aber eben erste Rechte und Gesetze. Und nach der Wiedervereinigung ist das ja dann auch in den Landesgesetzen festgeschrieben worden, im Brandenburgischen und im Sächsischen, dass die Sorben bzw. wenn eine anerkannte autochthone Minderheit sind, die das Recht haben, ihre Sprachen und Kulturen nicht nur weiter zu pflegen, sondern auch weiter zu entwickeln.
Das zum Allgemeinen und worauf wir uns heute konzentrieren wollen, war der Zusammenhang zwischen dem Leben der Sorben im Lausitzer Revier und dem dortigen Braunkohlebergbau. Wann kommt es da zum ersten Kontakt, vielleicht auch schon zu Konflikten?
Also das war für mich ganz spannend rauszufinden. Der frühe Tagebau, der ja manchmal auch noch ein Tiefbau war, also als die Menschen in der Lausitz so angefangen haben, die Braunkohle zu fördern, das war ja dann so Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und da war es so, dass ja wie gesagt viele der ländlichen Bevölkerung eben auch noch sorbisch sprachen, sich als Sorben verstanden. Und durch die ganzen Steinhardenbergschen Reformen und wie sich eben das Bauerntum quasi dann auch gerade zu der Zeit entwickelt, war es so, dass halt viele einen Nebenerwerb brauchten und den in der Kohle dann erstmal gefunden haben. Und das heißt, dass es viele Gruben gab, die tatsächlich auch viele von Sorben quasi betrieben wurden, wenn man das dann so sagen will. Das heißt, der erste Kontakt war erstmal ein bisschen unspektakulär, würde ich sagen. Also so Nebenerwerb, da war die Kohle ja auch noch recht klein. Und das entwickelte sich dann ja sehr schnell mit der Änderung des Berggesetzes 1865 und der Entwicklung erster Maschinen, also der Maschinisierung des Tagebaus sehr rasant. Und die Industrialisierung intensivierte sich sehr stark dann in der zweiten Hälfte bis zum Wandel zum 20. Jahrhundert. Und da waren die Sorben, dadurch, dass die halt ein Großteil der Bevölkerung waren und sind, waren, muss man ja sagen, immer dabei. Es ist natürlich so, dass die Gruben gehörten nicht sorbisch sprechenden Menschen. Das war mehr oder weniger von Anfang an so. Und je intensiver der Tagebau wurde, desto mehr Menschen brauchte man ja, um da zu arbeiten. Das waren dann eben auch nicht mehr nur Leute aus der Region, sondern auch aus anderen Teilen Deutschlands, auch aus Polen, aus Tschechien teilweise. Und das heißt, die Arbeitssprache konnte dann relativ schnell nicht mehr sorbisch sein, weil man halt weder mit seinem Vorgesetzten noch mit seinem Kumpel sorbisch sprechen konnte. Parallel dazu eben die Sprachpolitik Preußens. Und das ist so ein Faktor, wo quasi das Sorbische dann auch so ein bisschen unter Druck geriet im Rahmen dieses Tagebaus. Und vielleicht so der erste wirklich große Ausdruck dessen, was der Tagebau dann eben auch mit so einer Minderheitenkultur macht, ist dann 1924, wo der erste Ort in der Lausitz vollständig umgesiedelt wird für den Tagebau. Neu-Laubusch oder Nowe-Lubusch war das, wo eben auch davon geschrieben wird, dass das ein sorbisches oder wendisches Dorf war. die dann eben quasi ihre gewohnte Umgebung verlassen mussten, die Netzwerke und was so ein Dorf ausmacht, also wie die Menschen zusammenleben und auch die Nachbarschaften zu den anderen Orten, wo man zum Gottesdienst geht und so weiter und so fort. Das hat sich alles ja komplett verändert oder das verändert sich komplett, wenn so ein Dorf umgesiedelt wird. Die Landschaft, in der man lebt, ist eine andere. Der Hof, den man hat, ist ein anderer. Und das war eben so einer der ersten Punkte, wo es dann auch wirklich in die Lebenswelten der einzelnen Menschen sehr stark reinging.
Es ist aber nicht so, dass man gezielt vermehrt dort gegraben oder umgesiedelt hat, wo mehr Sorben gelebt haben. Es war jetzt keine antisorbische Politik.
Das würde ich nicht so sagen, dass das jetzt absichtlich Orte waren. Es gibt ja so eine große Statistik der Sorben, die hat Arno Schmucker Ende des 19. Jahrhunderts angefangen zu veröffentlichen. War so der Erste, der das, was man heute eine ethnografische Untersuchung nennen würde, gemacht hat und der quasi wirklich von Dorf zu Dorf gegangen ist und gefragt hat, wer spricht denn hier Sorbisch? Welche Bauweisen wendet ihr an? Welche Traditionen pflegt ihr? Gibt es hier einen sorbischen Pfarrer, ja oder nein? Wie ist das Verhältnis zu den Lehrern? Das muss man natürlich heute auch alles ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil Muka selber sehr engagiert war in der nationalen sorbischen Bewegung, der nationalen Wiedergeburt, also mit so einer Brille da auch drauf geschaut hat. Aber es ist eine der wenigen Arbeiten, die wir in solchem Umfang aus dieser Zeit haben. Und der hat eben festgestellt, dass es gibt ja insgesamt 137 Orte, die devastiert wurden, inklusive Mörose, was jetzt ganz aktuell letztes mit dieses Jahr die Umsiedlung abgeschlossen hat. Und 96 dieser Orte, zu denen sagt Muka, dass eben entweder mehr als 50%, zwischen 70, 80, 90% oder sogar alle der dort lebenden Menschen bis Ende des 19. Jahrhunderts Sorbisch sprachen oder zumindest verstanden haben. Also nur bei 23 der Orte, die umgesiedelt wurden, gab es eine überwiegend oder sogar ganz deutschsprachige Bevölkerung. Und bei den übrigen haben wir da nicht so gute Angaben gefunden. Also es war einfach so, dass der Tagebau im sorbischen Siedlungsgebiet stattfand und dass dann eben die sorbisch identifizierten Menschen und die Kultur davon stark betroffen war. Da musste man quasi gar keine Antisorbenpolitik dafür extra fahren, sondern das war dem Vorgang inhärent.
Auf der anderen Seite gesehen, wie bedeutsam waren denn die Sorben als Arbeitskräfte, als Human Resources im frühen Braunkohlebergbau?
Also wie gesagt, gerade in der frühen Phase in einem sehr hohen Maß und in der Phase der Intensivierung, spätes 19. und dann 20. Jahrhundert, da wird das wirklich dann so eine Mischung. Also wir haben da noch nicht so viele Zahlen tatsächlich zu der Arbeiterschaft im Braunkohlentagebau, aber es war halt ein sehr ambivalentes Verhältnis. Also der Tagebau hat natürlich gute Arbeitsplätze geliefert, gerade eben auch im 19. Jahrhundert, wo die ganzen großen Firmen, also die Ilse Bergbau AG zum Beispiel, sich richtig angesiedelt haben. Die sind ja nochmal von ihrer Zentrale in Berlin nach Welzow gegangen, also weil eben das Tagebaugeschäft in der Lausitz da so wichtig war. Und die haben ja wirklich auch Orte wirklich sehr stark beeinflusst. In Welzow sieht man die Schulen, die die gebaut haben, die Siedlungen, Arbeitersiedlungen, die angelegt wurden, das ganze Gemeinwesen, Schwimmbäder waren ja teilweise auch geplant. Das war natürlich da auch eine gute Art zu leben, auf eine gewisse Weise. Und so richtig intensiv mit den Umsiedlungen wurde es ja dann auch erst während der DDR-Phase. Und da wurde es dann eben sehr ambivalent. Immer noch eine gute, sichere Arbeitsstelle. Aber teilweise haben die Leute eben ihre eigenen Dörfer abgebaggert. Und das ist natürlich, ja, sehr schwierig.
Während des Nationalsozialismus hatte die Braunkohle ja auch eine bedeutende kriegswirtschaftliche Rolle gespielt und sie hatten eben schon das ambivalente Verhältnis des NS gegenüber den Sorben dargestellt. Hat sich diese Situation im Braunkohlebergbau für die Sorben während des NS geändert und wenn ja, wie?
Mir ist das selber in der Literatur noch nicht untergekommen, dass ausgerechnet die Rolle als Braunkohlenarbeiterschaft ein wichtiger Aspekt das waren dann doch eher andere Faktoren. Also überhaupt, dass es natürlich keine nicht deutsche Gruppe auf deutschem Boden geben durfte, mehr oder weniger. Also die Ideologisierung hat da, glaube ich, eine deutlich größere Rolle gespielt. Aber das ist so ein Thema, wo wir selber auch noch nicht so viel wissen, würde ich sagen.
Jetzt haben Sie eben ja auch schon darauf angespielt, dass das Verhältnis der Sorben zur dann nach 45 etablierten DDR auch ambivalent war. Und jetzt sind wir auch wieder beim Thema. Einerseits will man sich als Schützer von Minderheiten darstellen. Zudem inszeniert sich die DDR als Arbeiterstaat und die Braunkohle hat sowohl symbolische als auch ganz praktische Bedeutung für die Energieversorgung. Wie spielen da die Sorben in diesem System eine Rolle?
Also auch da war es so, dass die politischen Vertretungen, das war dann wieder die Domo wieder, die sich dann wieder gegründet hat nach ihrem NS-Verbot, versucht hat, sich da so gut wie möglich natürlich zu positionieren. Und das war dann natürlich auch nur innerhalb der sozialistischen Ideologie möglich. Das heißt, man hat schon versucht, sich da einzupassen und sich als ja Träger von besonderer Kultur etablieren können, aber das hat sich eben nicht im Bergrecht zum Beispiel wieder niedergeschlagen. Also das Bergrecht hat sich ja seit der NS-Zeit eigentlich gar nicht mehr so stark verändert, sondern im Prinzip war es so, dass eine Änderung stattfand, die es dann eben auch möglich machte, bebaute Flächen ja abzutragen und auch gegen den Willen des Besitzers, dessen Rechte quasi außer Kraft zu setzen, weil das öffentliche Interesse an der Energieversorgung wichtiger ist. Und diese Logik ist dann eben in der DDR-Zeit nochmal sehr viel stärker verfolgt worden. Das heißt, wir haben auch einen ganz überwiegenden Teil der Umsiedlung zur DDR-Zeit. Und das war auch quasi jeder Fall individuell unterschiedlich, weil das ja immer eine neue Kommission war, die eingesetzt wurde. Ein anderer Ort, andere Menschen, die sich da irgendwie engagiert haben. Und das heißt, wir können jetzt nicht sagen, alle Umsiedlungen zu DDR-Zeiten waren gleich schlecht, weil es da eben Unterschiede gab. Es gab eben einzelne Fälle, wo eben dann doch die Mehrheit der Menschen zusammen umgesiedelt ist oder Häuser gestellt bekam. Aber die Rolle gerade der Kultur oder der Leute, die dort gelebt haben in dem umzusiedelnden Ort, die hat quasi beim Umsiedlungsprozess so gut wie also keine Rolle gespielt. Da gab es keine Maßnahmen, die dafür sorgen sollten, dass jetzt eben zum Beispiel sorbische Traditionen auch am Zielort erhalten bleiben können. Man hat sich auch quasi keine Gedanken darüber gemacht, wo die Leute hinziehen. Einer der Orte, wo viele Umsiedelnde dann hingezogen sind, ist Hoyerswerda. Und da hatte mir jetzt eine Kollegin erzählt, die hat in den Quellen gelesen, dass die Hoyerswerder sich, die schon da lebten, beschwert haben über die Bauern, die da jetzt hingezogen sind, weil die teilweise ihre Ziegen mit auf den Balkon in der Plattenbauwohnung genommen haben. Also die Leute sind ja von einem Hof, der manchmal mehrere Hektar groß war, in so eine Plattenbauwohnung in Hoyerswerda gezogen, was unter anderem eine Verbesserung des Lebensstandards war. Die hatten fließend Wasser, es gab Strom, es gab eine Heizung und so weiter, es gab ein Badezimmer, also ein hoher Wohnstandard. Aber die konnten ja nicht mehr das tun, was sie vorher getan haben. Sie haben kein Land mehr gehabt. Sie konnten zum Beispiel auch nicht mehr alle zusammen essen, weil die Wohnungen viel zu klein waren. Familien haben sich auf mehrere Wohnungen aufteilen müssen und man konnte dann natürlich auch nicht einfach so seine Bräuche da mitnehmen. Also nur so ein Beispiel. Die Osterbräuche sind ja sehr stark in der sorbischen Kultur. Und da gibt es dann einen Brauch des Osterwasserholens, den die Frauen des Dorfes dann machen. Und dafür braucht man ja ein bestimmtes Gewässer. Und wenn ich irgendwo anders hinziehe, am besten noch in die Stadt, dann gibt es dieses Gewässer eben nicht mehr. Und dann kann ich das schon nicht mehr machen. Und also die Landschaft und die Menschen sind ja miteinander verbunden. Und wenn man die Landschaft komplett verändert, die Leute irgendwo anders hin verpflanzt, dann ändert sich dieses Verhältnis ganz grundlegend. Und das ist so ein Faktor, der während der DDR-Zeit quasi keine Rolle gespielt hat bei solchen Umsiedlungsthematiken, unabhängig davon, dass die Sorben quasi die in Anführungszeichen Vorzeigeminderheit waren. Und dann gibt es ja auch so Bilder aus Schwarze Pumpe, dem zentralen Kombinat ab 55, wo dann große sorbische Chöre aufgetreten sind bei der Eröffnung in Tracht. Also man hat dann schon versucht, da so eine Nähe zu inszenieren, die eigentlich völlig anders war.
Wie ging es denn der sorbischen Minderheit zum Ende der DDR als eine Kulturgruppe? Hatte man sich auf eine gewisse Art und Weise etabliert? Konnte man seine Position, so ambivalent sie auch war, halten? Oder ging es auch den Sorben mit dem Niedergang der DDR und ihrer Wirtschaft zunehmend schlechter?
Auch da gibt es, glaube ich, mehrere Ebenen. Die eine Ebene ist, dass die Sorben ja auch, also quasi, denen ging es ja dann nicht anders als den Nicht-Sorben. Die wirtschaftlichen Komponenten vom Ende der DDR haben ja alle mehr oder weniger gleich stark betroffen. Was so das Thema Minderheitenrechte, Minderheitenkultur betrifft, das ist dann natürlich ein bisschen anders zu verstehen. Also, wie gesagt, während der DDR war diese Phase, wo es überhaupt das erste Mal eine Verrechtlichung der Rechte gab und eine starke Institutionalisierung der sorbischen Kultur haben. 1952 wurde zum Beispiel die Vorform des Sorbischen Instituts gegründet, das Institut für sorbische Volksforschung, das quasi zur Aufgabe hatte, sich wissenschaftlich zu beschäftigen mit sorbischer Sprache und Kultur. Das Ganze ist natürlich jetzt auch nicht ganz neu gewesen. Also so, das ging so im 18. Jahrhundert los, dass dann quasi so ein wissenschaftliches Interesse an den Sorben wächst. Wie gesagt, im 19. Jahrhundert sind das dann eben auch Gelehrte und teilweise auch Adlige, die sich da auf dem Feld engagieren. Die Maciej Caserska ist eine wissenschaftliche sorabistische Vereinigung, die sich zu der Zeit gegründet hat. Das gab es alles schon, dann kam halt diese Zäsur und während der DDR ist das alles auch wieder aufgegriffen worden, stärker institutionalisiert worden und gerade die Kulturarbeit eben, also da das Haus für sorbische Volkskunst, das mit dem sich Kolleginnen von mir derzeit auch beschäftigen in einem Projekt, wo Menschen richtig ausgebildet wurden darin, sorbische Kultur zu machen. Also das kann man sich jetzt heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, so wie es jetzt gerade läuft, aber wirklich, die haben dann eine zwei-, dreijährige Ausbildung gemacht und waren dann dazu in der Lage, bestimmte Kulturtechniken selber zu vermitteln, ob das jetzt eine bestimmte Malerei war oder also Ostereierverzierung ist ja so das erste Thema, was einem da in den Sinn kommt, aber auch das Anfertigen, Besticken von Trachten und so weiter. Und das ist auch etwas, was dann quasi nach der Wiedervereinigung erstmal anders war und eben diese Nachwende-Kulturpolitik auch eine andere wurde. Also wir haben halt weiter die rechtliche Grundlage. Auch das sorbische Siedlungsgebiet ist ja quasi rechtlich definiert. Da gab es ja jetzt auch noch mal eine große Debatte, auch eine rechtliche in der Niederlausitz. Und auch mit diesem Land sind quasi Rechte verbunden. Wir haben jetzt eine Kulturpolitik, die sehr sektoral gedacht ist und da schwingt immer so ein bisschen mit, das darf irgendwie alles nichts kosten und die Leute machen das alles ehrenamtlich. Also wir haben sehr viele ehrenamtlich engagierte Menschen, die wirklich ja sorbische Kultur leben oder sich für die Sprache engagieren, Chöre leiten, Tanzgruppen leiten und so weiter und so fort und die aber eben nicht davon leben können und das ist quasi schon so eine Veränderung, die da mit dem Ende der DDR auch für die Sorben einherging. Andersrum haben wir natürlich diese europäische Idee, Minderheitenrechte sind Menschenrechte, die Chartas zu Minderheitensprachen und zu Minderheitenrechten, die eben für Deutschland auch adaptiert wurden, auf die man sich dann auch anders berufen kann, als das noch zu DDR-Zeiten der Fall war.
Und jetzt kommen wir zur großen Transformationsphase, zur Wende und dem Umbau des Braunkohlebergbaus im Lausitzer Revier. Welche Auswirkungen hatte das jetzt wieder auf die Rolle der Sorben, einerseits gesellschaftlich, nun in der BRD, aber auch wirtschaftlich in dieser problematischen Zeit?
Wie gesagt, wirtschaftlich würde ich da gar nicht so einen großen Unterschied zwischen Sorben und Nicht-Sorben machen. Wir sind ja irgendwie alles Menschen, die sich überwiegend neue Jobs suchen mussten, erfahren haben oder diese Erfahrung miteinander teilen. Die Position, die ich irgendwie hatte, bis zur DDR, die gibt es jetzt irgendwie nicht mehr. Und das ist natürlich auch generell auch in unserem Projekt ein großes Thema, dass also diese Brucherfahrung. In der DDR-Zeit war es ja noch so, ich bin Bergmann, wer ist wer? So, also das war ja ein Berufsfeld mit hohem Ansehen, sicherlich auch mit hohen Anforderungen körperlicher und psychischer Art, aber eben auch mit einem hohen Ansehen. Und dann ändert sich das und natürlich auch der Diskurs über Umweltverschmutzung und die Frage, ob die Braunkohle überhaupt der Energieträger ist, den wir in der Zukunft weiter nutzen wollen. Das hat, glaube ich, einfach jeden getroffen, der in dem Feld gearbeitet hat, ganz unabhängig davon, ob er Sorbisch, Deutsch oder eine andere Sprache sprach. Und naja, über die Kulturpolitik nach 89 haben wir jetzt schon so ein bisschen gesprochen, was sich so im Diskurs jetzt gerade eben auch in den 2000ern ganz stark verändert hat und eben von sorbischer Seite auch genutzt werden kann, auch sicherlich kritisch reflektiert werden sollte und auch wird, ist diese ganze Kulturerbe-Idee, die zwar ja im 19. Jahrhundert so ihren Ursprung hat, aber mit der UNESCO ja ganz stark eingebracht wurde, auch so in unseren, ja, bis in unseren Alltag quasi. Also jeder, dem man irgendwie sagt, jeder, das hat was mit Kulturerbe zu tun, hat zumindest irgendeine Vorstellung von diesem Begriff. Also, und das Sorbische ist da ganz stark dann auch damit verbunden worden. Also wenn wir so in Entwicklungsstrategiepapiere der 90er und 2000er schauen, dann wird das Sorbische eben zu so einem Alleinstellungsmerkmal der Lausitz. Ne, das ist etwas, was die Lausitz einzigartig macht. Und da geht es ganz viel um das, was man eben heute als Kulturerbe bezeichnen würde. Also um Tradition, um Trachten, um Liedgut. Und das ist einerseits natürlich gut und wichtig, dass es das überhaupt gibt. Andererseits muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass es nicht das Einzige ist, was man mit unter sorbischer Kultur versteht. Also Sorben sind ja jetzt nicht nur Leute, die irgendwie Ostereier anmalen. Das sind ja auch kulturelle und politische Akteure, die ihr Selbstverständnis und ihre Kultur, ihre Sprachen in die Zukunft bringen wollen, gerade jetzt im Transformationsprozess der Region auch, wo man natürlich so ein bisschen schauen kann, welche Potenziale, welche Chancen bringt denn das Sorbische vielleicht auch mit sich, um diesen Transformationsprozess so zu gestalten, dass wir am Ende irgendwie hier alle gut leben können. Und das ist etwas, was halt noch stärker jetzt auch so teilweise von Seiten des Instituts, aber auch von der Domowina zum Beispiel oder den Sorben-Wennreden stärker eingebracht wird in diese ganze Strukturwandeldebatte und was in den 90ern vielleicht noch nicht so stark war, wo es eben wirklich viel erstmal überhaupt eine stärkere Anerkennung der Kultur gab.
Dieser Strukturwandel ging ja einher mit einerseits Verlust von Arbeitsplätzen, Verlust von Industriegebieten, aber auch dem allmählichen Wandel Richtung Industriekultur und dem geplanten Ende der Braunkohlenförderung bis 2038. Und bei dem Thema Kultur sind wir ja auch schon wieder bei den Sorben. Wie wird das miteinander verbunden? Wie wird diese sorbische Rolle im Lausitzer Revier bei dieser Transformation zur Industriekulturregion einbezogen?
Also es ist tatsächlich so, dass es da ja eine strukturierte Vorgehensweise gibt. In der Domowina gibt es ja richtig einen Beauftragten, der dann auch im Braunkohlenausschuss beratend dabei ist. Und es gab ein großes Bewusstsein bei bestimmten Akteuren, als das so richtig losging mit den Zukunftswerkstätten und der Installierung der Wirtschaftsregion, dass man gesagt hat, da öffnet sich gerade so ein Fenster, wo wir das Sorbische auch quasi, so wie ich das jetzt gerade versucht habe, so ein bisschen anzudeuten, so zukunftsorientiert einbringen können in diesen regionalen Wandel und eben nicht nur als einen touristischen Faktor, der es natürlich auch ist oder sein kann, sondern das ein bisschen weiter zu denken. Ein Beispiel wäre hier das DZA, was jetzt ja jetzt auch einen Spatenstich hatte, also das Deutsche Zentrum für Astrophysik, die mit einem großen Bewusstsein hier in die Region kamen, so, oh, unser Low Seismic Lab in der Nähe von Görlitz, das wird im sorbischen Siedlungsgebiet sein. Und wir werden ein großer Arbeitgeber im sorbischen Siedlungsgebiet sein. Was können wir denn da machen, um da für uns selber, aber eben auch für unsere Mitarbeiter und für die Region eine möglichst positive Entwicklung quasi anzustoßen? Und da ist es quasi so mitgedacht worden, dass man da eine Abteilung, die haben das ein bisschen anders genannt, das habe ich jetzt aber nicht wortwörtlich parat, in der Unternehmensstruktur hat, die sich mit Wissenstransfer in beide Richtungen befasst, also Transfer in die Region und von der Region auch lernen. Und da gehört das Sorbische dann eben ganz selbstverständlich mit dazu. Also das ist auch etwas, was ich persönlich als einen sinnvollen Ansatz erachte. Diese Separierung, da ist so das Sorbische, das ist irgendwie wichtig und die haben so ihre Rechte und deswegen müssen die gefördert werden. Und da sind so die anderen Themen, da ist so Wirtschaft und da ist Politik und so weiter. Das eben aufzubrechen und zu sagen, nee, das ist ja miteinander verbunden und es ist vielleicht auch nicht immer ganz so wichtig, ob es sich beim Zampern des Dorfes um einen sorbischen Brauch handelt oder ob das einfach der Brauch ist, den das Dorf eben gemeinsam macht, weil ich glaube, dass diese Dichotomie, die ja dann auch die Industriekultur prägt, da komme ich gleich drauf, diese Dichotomie, die bringt irgendwie nichts. Also die ist erstmal unrealistisch, weil eben, wenn man sich mit dem Thema befasst, man merkt, es ist eh alles sehr stark miteinander verbunden und die ist eben auch unproduktiv, weil da Dinge auseinanderdividiert werden, die eigentlich gar nicht trennbar sind. Also die Landschaft nach dem Tagebau, die Landschaft, die davon geprägt ist, wie Menschen mit den Folgen des Tagebaus umgegangen sind. So definieren wird es die in dem Projekt, ja, das ist quasi ein bisschen weiter. Das macht es manchmal ein bisschen schwierig, macht es aber auch sehr, sehr anregend. Also es gibt ja ein technisches Verständnis der Folgelandschaft, die ist eben da, wo der Tagebau war. Und dann sind das Flächen, die rekultiviert werden, renaturiert werden, auf denen dann Aufforstung stattfindet oder Folgelöcher, die geflutet und zu Seen werden. Aber wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass man damit nur so das halbe Bild quasi bekommt, weil eben zum Beispiel dieses Thema Umsiedlung, wo ziehen die Menschen denn hin, wenn der Tagebau kommt? Ist das nicht eigentlich auch eine Folgelandschaft, da wo sie jetzt leben, weil sie mit dem, was sie tun, mit den Folgen des Tagebaus umgehen? Gerade in der Nachwendezeit verändert sich ja das Bergrecht auch nochmal und die Umsiedlungspraxis, weil aus dem Rheinischen Revier dieses Konzept der Sozialverträglichkeit adaptiert wird und 1995 da Kausche umgesiedelt, das erste Mal auch zur Anwendung kommt und auch in der Lausitz weiterentwickelt wurde. Also wo man eben einerseits eine materielle Entschädigung anstrebt, dass die Leute, wenn sie ein Haus hatten, eben auch wieder ein Haus bekommen, wenn sie das möchten, der Wohnstandard sich natürlich nicht verschlechtern darf und so weiter. Wo man aber eben darüber nachdenkt, okay, eine gemeinsame Umsiedlung an einen Ort, den die Leute sich auswählen und dieser Ort sieht dann auch so aus, und ist so geplant, dass zumindest eine grundlegende Form der Dorfkultur erhalten bleiben kann und auch an den vorigen Ort erinnert. Wir haben das zum Beispiel in Geisendorf. Die sind nach Neupetershain umgesiedelt worden 2001, also auch eine von den neueren Umsiedlungen. Und die haben ihren Ort so geplant, dass zum Beispiel die Tradition des Rodelfaschings, die vorher hatten, eben auch am neuen Ort weitergemacht werden kann. Also man hat da eben quasi einen Rodelberg mitgeplant bei der Umsiedlung, damit das weiter möglich ist. Oder die haben einen Bürgertreff, der so einzelne architektonische Details hat, die an die Gutsscheune erinnern, die nicht mehr da ist. Und im Gut Geisendorf, das ist ja stehen geblieben, da gibt es eine Ausstellung mit Fotos und auch Erinnerungsstücken an das ehemalige Ort. Das Ortseingangsschild steht da zum Beispiel oder so Straßenschilder. Und das sind alles dann so Punkte, die es einem Ort ganz anders ermöglichen, dieser Umsiedlung umzugehen. Das heißt jetzt nicht, dass das unbedingt immer schon alles besonders toll war. Letztendlich sind es immer Leute, die ihre Heimat verlieren. Also wenn man sich nur allein vorstellt, dass der Friedhof, auf dem man irgendwie seine Vorfahren begraben hat, nicht mehr da ist, weil der abgebaggert wird, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, was das mit den Leuten macht. Wird ja auch sehr unterschiedlich aufgenommen. Es gibt UmsiedlerInnen, die das als positiv wahrnehmen, die eine positive Veränderung ihrer Lebensumstände, sich auch auf ein neues Haus, der alte Hof war vielleicht auch schon nicht mehr so doll und war eher eine Belastung. Aber es gibt eben auch die anderen, die gar nicht umsiedeln möchten und es eben dann trotzdem tun müssen und die daran auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen verzweifeln. Wo wollte ich hin? Nach Welzow wollte ich eigentlich. Da sieht man das nämlich ganz schön, dass das irgendwie doch miteinander verwoben ist, an den, schon allein an den Kirchen, die da stehen. Also Welzow ist ja so ein Ort, der sich sehr stark verändert hat, weil da eben die Ilseberg-Bau AG wirklich auch ihren Hauptsitz hatte. Und diese ganzen Klinkerbauten, die in der Zeit entstanden sind, als sie sich angesiedelt haben, Anfang des 20. Jahrhunderts, die prägen so das Ortsbild. Und da gibt es dann auch eine Kirche, wo man ganz eindeutig sieht, aha, Klinkerbau, die ist bestimmt auch in der Zeit entstanden. St. Josef ist das. Und die hat man dann tatsächlich auch gebaut für die polnischen katholischen Arbeitskräfte, weil die Kirche im Ort, die Dorfkirche, evangelisch schon war. Und diese Dorfkirche, die dann quasi ein bisschen später kommt, wenn man die Straße weiter runter verfolgt, die heißt auch Alte Wendische Dorfkirche, weil da eben bis, naja, je nachdem, was man darunter versteht, bis so 1896 auf Sorbisch beziehungsweise Wendisch der Gottesdienst abgehalten wurde. Und also schon diese Kirchen zeigen so, das ist derselbe Ort, wir sind immer noch in Welzow und beide Lebenswelten haben sich da quasi so vermischt. Und es war dann eben nicht nur die Industrie oder nur das Sorbische, sondern so beides zusammen, sicherlich in Veränderung, sonst gäbe es den Gottesdienst ja heute noch auf Sorbisch. Aber dass es ja wirklich so eine Verflechtung ist. Oder auch ein schönes Beispiel, wenn wir da wieder in Richtung Neupetershain gehen. Wenn man da so Richtung Gut unterwegs ist, da gibt es so einen kleinen Wasserlauf und den hat quasi die Laubach 96 angelegt, um da Tagebauabwasser umzuleiten. Und das ist die Tschuga und die ist quasi mit der Ortsgeschichte ist dieser Wasserlauf sehr eng verbunden, weil der die einzelnen Mühlenteiche so ab dem Spätmittelalter, frühe Neuzeit bewässert hat. Und da haben natürlich dann auch Sorben quasi gelebt und gearbeitet. Und jetzt hat diese Laubach 96 quasi dieses Gewässer wieder, ja, wie soll ich sagen, revitalisiert oder wieder neu geplant. Und das ist dann wie so eine unbewusste Anknüpfung an die Geschichte dieser Landschaft. Also die haben das jetzt nicht bewusst gemacht, um so an da irgendwelche historischen Prägungen anzuknüpfen, aber es ist eben trotzdem passiert. So, und da gibt es viele Beispiele. Die Ratzener Teiche bei Loßa sind auch so ein Beispiel. Da hat man auf Kippenflächen Fischereiteiche geplant als Folgenutzung, schon in der DDR. Und die Fischerei in diesem Gebiet, da geht es dann so langsam mit der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft los. Das ist auch etwas, was quasi seit Hunderten von Jahren von der sorbischen Bevölkerung gemacht wurde. Und finde ich dann immer schön, und das ist dann so ein Moment für mich, wo es gar nicht ganz so sehr darum geht, zu fragen, ist das denn jetzt eine sorbische Landnutzung, diese Fischerei, ne, Teichfischerei oder diese Mühlenteiche bei Petershain oder nicht? Weil natürlich gibt es ja, also auch Menschen, die nicht sorbisch sind, betreiben Mühlen, betreiben Fischerei. Aber in der Lausitz ist es eben quasi so eine Art sorbische Landnutzung, weil es eine historisch gewachsene Landnutzung ist und die Sorben mit der Region seit seit dem 7., 8. Jahrhundert verbunden sind. Und da kann man das gar nicht so auseinander dividieren. Und das sind alles so Punkte, die sich überall immer wieder in der Folgelandschaft finden und uns so ein bisschen klar machen oder uns selber auch dann klar geworden ist. Es war eben nicht so, dass es erst die Sorben gab und dann kam der Tagebau und jetzt gibt es quasi nur noch Industrie und Industriekultur, sondern das ist und bleibt miteinander verwoben.
Und das ist auch das, was Sie in der Gliederung meinten, dass Sie verhindern wollen, dass eine Dichotomie entsteht in unserem Gespräch. Also dieses Tagebau gleich böse und Sorben gleich Opfer. Das ist alles komplexer.
Da gibt es ja auch sehr spannende, aussagekräftige Filme aus der späten DDR-Zeit, die Schmerzen der Lausitz zum Beispiel, wo man viel Gundermann sieht, der da noch als Baggerführer sitzt und der das eben auch irgendwie so zusammenfasst und dann rauchen da die Schlote und der sagt, Mensch, wir baggern hier irgendwie die Dörfer ab und da leben doch auch die Sorben und so und das so auf der einen Seite und in dem Bagger sitzt aber vielleicht eben unter Umständen auch in Sorbe so und das ist halt wirklich nicht so einfach voneinander zu trennen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir, wenn wir so auf den Rechtsrahmen schauen, eine klare Benennung von Minderheitenrechten ganz, ganz wichtig ist. Und das ist auch ein Lernprozess, der gar nicht so richtig abgeschlossen ist, wenn wir so ein bisschen in die jüngere Geschichte schauen. Wir haben ja jetzt gerade noch einen Ort, Mirose, Mioras, in der Schleifer-Region. Die sind jetzt erst, also die haben ihre Umsiedlung dieses Jahr erst so richtig abgeschlossen. Also ein historisches Thema ist das ja auch noch gar nicht so richtig. Und die Schleifer-Region ist, oder die Schleifer-Mikroregion, wie wir die nennen, ist eine, wo das Sorbische sehr lebendig ist, die aber auch quasi seit den 60ern vom Tagebau Nochten geprägt ist und wo man eben auch sehr gut sieht, dass diese Minderheitenrechte in der Umsiedlung unglaublich wichtig sind und einen großen Einfluss haben darauf, wie so eine Umsiedlung vonstatten geht. Und selbst wenn wir die haben, also es gab bisher quasi keinen Fall, wo Minderheitenrechte oder andere Überlegungen, Bevölkerungsrechte generell oder denkmalpflegerische Argumente gereicht hätten, eine Umsiedlung zu verhindern. Hornow ist ja ein Fall gewesen, 2005 dann umgesiedelt. Forst, Neu-Hornow. Da haben die Menschen ja jahrzehntelang dafür gekämpft, dass dieser Ort erhalten bleibt und haben über diesen Widerstand auch so ein bisschen ihre sorbische Ortsidentität wiederentdeckt. So berichten mir das zumindest einzelne Menschen, die das mitbekommen haben. Da gibt es auch andere Beispiele. Proschim zum Beispiel ist ja dann am Ende nicht umgesiedelt worden. Und da ist ja wirklich viel, also auf welchen Ebenen die quasi diesen Kampf ausgefochten haben. Das ganze Hornower Stadtgebiet ist oder Ortsgebiet ist unter Denkmalschutz gestellt worden, um diese Umsiedlung zu verhindern. Und es hat alles letztendlich nicht gereicht, um diese Umsiedlung zu verhindern. Sie hat ja trotzdem stattgefunden. Und das ist so ein Punkt, den man natürlich schon klar machen muss. Also es gibt Rechte, gerade auch und Maßnahmen in so Umsiedlungsprozessen im Bergrecht, die dazu führen sollen, dass die sorbische Sprache und Kultur eben nicht negativ beeinflusst wird durch den Tagebau. Aber die Gewichtung ist eine andere. Also der Bergbau kommt immer vor den Minderheitenrechten. Und das ist auch der Punkt, woran ich jetzt gerade aktuell arbeite, wo wir jetzt konzeptionell dran sitzen, wie können wir denn diese Auswirkungen des Tagebaus auf die sorbische Sprache und Kultur wirklich mal messen? Also, dass es die gibt, diese Auswirkung, ist einerseits logisch und es gibt auch schon Detailstudien dazu, teilweise auch schon aus der DDR-Zeit, von Kolleginnen und Kollegen am Institut auch, die alle darauf hinweisen, dass da natürlich was passiert, aber das so richtig belegen und ich sage jetzt mal messen, das ist eben bisher noch nicht passiert und das wollen wir jetzt eben ändern mit so einen Maßnahmen wie einer Kulturverträglichkeitsprüfung, aber da können wir vielleicht auch gleich nochmal zu kommen. Also ich persönlich bin ja wie gesagt in Cottbus aufgewachsen und zwar Stadtteil Neuschmellwitz, der auch erst in den 80ern quasi gebaut wurde, also in der Platte sozusagen. Und in die Straße, wo wir wohnten, die hieß halt Hopfengarten. Und ja, wenn man so Kind ist, dann ist das halt so und man denkt da nicht so drüber nach. Und jetzt im Projekt wurde mir aber erst so richtig klar, Hopfengarten, also Schmellwitz, der ganze Name Schmellwitz kommt von Chmelo, was das sorbische Wort für Hopfen ist. Und dann gibt es jetzt quasi da auch noch in diesem Viertel, das auf ein sorbisches Wort zurückgeht, eine Straße, die diese Rückübersetzung quasi macht, in einem Stadtteil, der natürlich auch für die Arbeiterschaft, für die DDR-Arbeiterschaft gebaut wurde und die ja da auch gelebt haben. Mein Vater war selber auch im Tagebau aktiv als Elektriker. Und das war so richtig, das hat mir so ein bisschen so die Augen auch nochmal zu meiner eigenen Stadt geöffnet. Also, dass dieses Viertel eben nicht einfach nur neu gebaut wurde und da wohnen jetzt halt neue Leute, die haben alle das hat alles mit dem Sorbischen nichts mehr zu tun. Nein, das ist eben so, ja, wirklich verflochten miteinander. Und Neuschmellwitz hat man auch Sachust gefeiert, also diesen Umzug im Januar. Da gibt es ein spannendes Videomaterial, wo diese Plattenbausiedlung noch gar nicht richtig fertig gebaut ist. Der Wind pfeift da durch, das ist alles sandig. Aber da tanzen eben die jungen Paare in Tracht zum Sapust. Und es gab ja auch und gibt auch immer noch an den Fassaden dieser Platten Auftragsarbeiten, wo sorbische Kultur quasi mit so Wandbildern dargestellt wurde. Die sind hier überall in der Stadt in Cottbus auch vertreten, auch nicht nur Wandbilder, auch Brunnen und so weiter. Also das war dann eben auch wieder so ein Aspekt der DDR-Zeit, dass man da die sorbische Kultur ins Stadtbild geholt hat und eben unter anderem in dieses neue Viertel rein, wo natürlich viele TagebauarbeiterInnen gewohnt haben.
Wir haben die Sorben in der Vergangenheit besprochen, wir haben die Sorben in der Gegenwart besprochen. Wie sieht die Zukunft der sorbischen Identität im Lausitzer Revier aus? Was erwarten Sie für die Sorben, die sorbische Identität, die sorbische Kultur für die nächsten Jahre und Jahrzehnte mit Blick auf die aktuellen Umbrüche sowohl in der Wirtschaft, in der Landschaftsgestaltung, aber auch der Politik?
Also, es bleibt auf jeden Fall, es bleibt sehr spannend für ja alle Menschen, die sich im sorbischen Bereich engagieren, denke ich. Wir haben dahingehend jetzt eine Situation, gerade auch in der Niederlausitz. Deswegen drücke ich mich da manchmal auch so ein bisschen kompliziert aus, Menschen, die sich für sorbische engagieren und so weiter, weil wir halt, ne, wie gesagt, der Tagebau ging ja einmal so quer durchs Siedlungsgebiet durch und jetzt haben wir eine Situation, vor allen Dingen in der Niederlausitz, wo es gar nicht mehr so viele Menschen gibt, die sich selbst wirklich als Sorben verstehen. Aber wir haben wieder zunehmend Menschen, zum Beispiel junge Eltern, die jetzt Kinder bekommen, die selber kein Sorbisch von ihren Großeltern vermittelt bekommen haben oder Eltern, die aber sagen, hey, ich habe ja sorbische Vorfahren und ich möchte auch, dass mein Kind wieder Sorbisch lernt. Und da haben wir jetzt zum Beispiel junge Eltern, die sich da sehr engagieren dafür, dass die Schulbildung weiterhin und auch besser so organisiert ist, dass ihre Kinder Sorbisch lernen, die selber in Sorbischkurse gehen, um mit ihren Kindern dann Sorbisch sprechen zu können. Also die Revitalisierung, gerade auch der niedersorbischen Sprache, ist etwas, was jetzt intensiv vorangeht, wo auch unsere Abteilung quasi mitwirkt als Begleitforschung, sage ich jetzt mal, so einen Masterplan für die Revitalisierung der niedersorbischen Sprache zu entwickeln. Im obersorbischen Raum ist es noch ein bisschen anders, aber auch da sind quasi die Zahlen der MuttersprachlerInnen und der Menschen, die sich wirklich auch als Sorben identifizieren, jetzt nicht gerade etwas, was mehr wird. Wir haben tatsächlich keine verlässlichen Zahlen. Wir arbeiten dran, dass sich das ändert, aber das ist eben auch ein historischer Hintergrund. Ich habe ja mal kurz von der Wendenabteilung gesprochen während der NS-Zeit und da gab es eine Wendenzählung tatsächlich auch. Ich meine, die war auch 37, aber nageln Sie mich da nicht drauf fest, die dann natürlich auch mit negativen Konsequenzen für die Menschen, die sich da in irgendeiner Form als sorbisch klassifiziert wurden, herausgestellt hat. Und da hat man dann eben jetzt nach der Wiedervereinigung ist es gesetzlich festgeschrieben, dass Kenntnisfreiheit herrscht. Man darf also quasi nicht Menschen fragen, bist du Sorbe oder nicht? Was aber dazu führt, dass wir eben keine guten belastbaren Zahlen haben, wie viele Sorben, Sorbinnen es überhaupt gibt. Aber wir wissen aus unserem Arbeitsalltag, dass es viele gibt, die sich in dem Feld engagieren und die jetzt das eben auch in die Zukunft denken wollen. Und da ist natürlich schon der Kulturtourismus ist ein wichtiger Faktor, wo wir auch zunehmend schauen wollen, dass es da eine gemeinsame Strategie gibt. Also es gibt eben, es ist punktuell auch sehr unterschiedlich, aber zum Beispiel der Spreewald ist ja schon traditionell so eine Region, wo das Sorbische sehr präsent ist. In der Oberlausitz, in der katholischen Oberlausitz vor allen Dingen auch, ist es auch der Fall, wo ja auch schon Tourismus relativ stark funktioniert, wo man eben jetzt gemeinsam schauen kann, wie kriegen wir das denn hin? Einerseits, dass vielleicht auch mehr Menschen davon leben können, dass sie sorbische Kultur selber machen und auch vermitteln an Gäste oder auch an die Bevölkerung vor Ort, ohne dass das ein Ausverkauf wird quasi der Kultur. Also einerseits ist hier und da vielleicht eine Professionalisierung nötig oder auch gewollt, damit die Leute eben nicht immer nur Förderanträge stellen und das so nebenbei machen, sondern eben davon so ein bisschen auch leben können. Und andererseits, wo ist der Punkt, wo man sagt, das gehört jetzt quasi zu uns, zu uns selbst und wir müssen das jetzt gar nicht so für Touristen irgendwie aufbereiten und zur Verfügung stellen. Das ist so ein Prozess, der gerade stattfindet. Was die konkrete Landschaft betrifft, auch die Landschaft der Lausitz nach dem Tagebau, auch da wird es jetzt wieder sehr spannend. Wir haben ja diese Entwicklung, dass die LEAG, also der aktuelle Bergbaubetreiber, dass die längst von diesem Braunkohlenzug quasi runtergesprungen sind, sich restrukturieren. Die gehören ja zur EPH, das ist ein großer tschechischer Konzern. Und die strukturieren sich eben jetzt gerade dahingehend, dass sie als Hauptanbieter des grünen Stroms, sage ich mal, in der Region weiter fungieren können. Das ist ja auch durchaus etwas, woran wirtschaftliche und politische Akteure anknüpfen wollen, dass die Lausitz eben Energieregion bleibt, nur eben nicht mehr Braunkohlenregion. Das ist so ein bisschen der Ansatz. Und was heißt denn das dann eigentlich? Also es ist ja jetzt schon so, dass Tagebauflächen, die grundlegend rekultiviert sind, nicht mehr an die Kommunen zurückgehen, was daran liegt, dass sich die Kommunen das nicht immer unbedingt leisten können, die Flächen zurückzukaufen oder wollen oder wie auch immer. Und dann verbleiben die eben doch beim Bergbaubetreiber, bei der LEAG. Und da werden ja jetzt zunehmend PV-Anlagen geplant. Der Cottbusser Ostsee ist nicht weit weg von da, wo ich gerade spreche. Da ist ja diese große Floating-PV-Anlage geplant, wo es schon wieder zu Konflikten kommt mit den Leuten, die da quasi Grundstücke am See gekauft haben, die sagen, wenn da jetzt so eine große Anlage drauf ist, dann kommen hier die Touristen nicht her. Also diese Energielandschaft, die bleibt uns ja auf jeden Fall erhalten und wem die gehört und was dann da drauf steht, wie die gestaltet wird, das ist natürlich auch etwas, was quasi für die Entwicklung der sorbischen Kultur und Sprachen relevant ist. Also nicht nur, wie werden irgendwie unbesiedelte Dörfer gestaltet, sondern eben auch, wem hat die Kommune dann einen Anteil an der Energieproduktion, dann stehen ihnen ja auch wieder andere Gelder zur Verfügung. Also das ist ja etwas, was sich gerade sehr stark ändert und entwickelt und wo wir, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr bewusst immer an den Prozessen dranbleiben müssen. Und einer der Ansätze, die wir da verfolgen, ist eben, ich habe es ganz kurz angesprochen, Kulturverträglichkeitsprüfung. Das kommt aus anderen internationalen minderheitenkulturellen Kontexten, vor allen Dingen Siedlungsgebiete indigener Völker. Im kanadischen Raum ist das recht stark mit den First Nations zusammen entwickelt worden oder wird auch gerade noch weiterentwickelt. Im europäischen Raum ist es so Norwegen, Schweden, wo die Sami leben. oder aus den neuseeländischen Maori-Gebieten. Da kommen Beispiele her, wo man quasi angefangen hat, immer wenn eine Industrie-Großansiedlung stattfindet oder eine große landschaftsverändernde Baumaßnahme, erstmal eine Prüfung durchzuführen, nicht nur der Umweltverträglichkeit, die gibt es ja auch in Deutschland, und auch nicht nur der Sozialverträglichkeit, die gibt es ja zumindest, wie gesagt, seit den 90ern auch Lausitzer Bergbau, sondern eben auch der Kulturverträglichkeit. Und dass der Unterschied ist quasi zur Sozialverträglichkeit, dass man Kultur als etwas begreift, was man kollektiv tut. Also Menschen, wie Menschen miteinander leben, was sie zusammen tun, wie ich mich ja einbringe in das Dorf oder in den Ort, wo ich lebe. Das setzt Wissen voraus, sorbische Kultur wie auch anderssprachige Kultur. Ich muss ja wissen, wie mache ich denn so einen Tanz und wann ist denn der nächste Umzug und wie ziehe ich mich denn? Und das kann ich nur gemeinsam machen. Und Industrieansiedlungen wie der Tagebau, das ist quasi so die Lehre, aus der wir ziehen, verändert das, was da passiert mit der Kultur. Und um zu verhindern, dass es negative Auswirkungen hat, soll es eben eine Kulturverträglichkeitsprüfung geben. So macht man das, wie gesagt, in anderen Gebieten schon. Und da sind wir jetzt gerade im Austausch mit der Domowina, aber auch mit der Landesdirektion Sachsen zum Beispiel, das auch in der Lausitz zumindest punktuell zu überlegen, wo wir das sinnvoll einbringen könnten. Also wir wissen halt oder wir lernen aus dem Tagebau, dass es ein ganz wichtiger Faktor ist und dass man da negative Folgen vermindern oder verhindern, ausgleichen kann, wenn man in der Planung das schon berücksichtigt. Und das kann man natürlich dann auch in der Zukunft machen. Also nur weil es den Tagebau nicht mehr gibt, heißt das ja nicht, dass keine großen grundlegenden Veränderungen in der Landschaft der Region stattfinden. Wie gesagt, jetzt ne, neue Industrielandschaft, aber eben auch andere Abbauarten zum Beispiel. Wir hatten jetzt ein Kupferbergwerk, das ja zwischen Schleife und Spremberg geplant war. Sicherlich werden wir noch sehen müssen, in welchen Kontexten macht das dann wirklich Sinn. Aber das könnte eben so ein Schritt in die Zukunft sein, zu sagen, die Region verändert sich und soll sich ja auch weiter verändern, muss sich weiter verändern. Aber wenn sie das schon tut, dann doch so, dass alle Gruppen, die hier leben und eben auch die verschiedenen Kulturen, die hier gepflegt werden und die Region ausmachen, bleiben und sich in diesem Prozess mitentwickeln können und da nicht durch die Veränderung benachteiligt werden. Wenn wir quasi fragen, was ist denn die Lausitz für eine Region, dann war das, ist das und sollte das auch eine Region bleiben, zu der das Sorbische einfach an ganz vielen Stellen dazugehört, ohne dass es jetzt immer was Eigenständiges ist oder was Besonderes ist, sondern sowas, was Selbstverständliches ist und selbstverständlich eben auch mitgedacht wird, dass es Potenzial hat, diese Selbstverständlichkeit, mit der das Sorbische quasi zur Lausitz dazugehört, in den verschiedensten Formen, das ist, glaube ich, etwas, was bei der Landschaftsgestaltung, bei der Kulturpolitik, bei der Wirtschaftsplanung hilfreich ist und ein guter Schritt in die Richtung, in die sich die Region entwickeln sollte. Wir beobachten natürlich auch schon seit einigen Jahren die politische Entwicklung, ist ja klar. Die Domowina zum Beispiel, die wir ja beraten, sind ja auch ein politischer Akteur. Und was wir beobachten, ist, dass sich das auch wirklich wandelt. Also 2017 zum Beispiel bei der Bundestagswahl, da hat die AfD ja schon mal Wahlwerbung mit Sorben gemacht, mit so einer sorbischen Tracht, auch mit anderen Trachten, weil die natürlich dieses Traditionsnarrativ ganz stark für sich nutzen und daran anknüpfen. Und da passen dann die Sorben auch mal ganz gut ins Bild, ne? Und da hat man dann so ein bisschen kommuniziert, so ja, kulturelle Vielfalt haben wir schon, weil es eben diese traditionellen Traditionen und Bräuche gibt. Und man braucht quasi keine zusätzliche kulturelle Vielfalt von außen durch Zuwanderung, was natürlich Blödsinn ist. Da gab es wirklich auch eine relativ geschlossene Reaktion von sorbischer Seite, dass man sich da nicht instrumentalisieren lassen will. Und jetzt 2024 gab es hier in der Region wieder viele Plakate, auf denen sorbische Trachten zu erkennen waren. Die waren dann jetzt auch ein bisschen authentischer, sag ich mal. Das war auch so ein Thema. Und nicht unbedingt, also dieser, es gab viel Diskussion in den sorbischen Zeitungen zum Beispiel, dass da wieder so eine Aneignung stattfindet. Auch unter den, innerhalb der Community, also es gibt da viel so kleinere Formate, und wenn es eine WhatsApp-Gruppe ist, in der irgendwie das Dorf ist oder alle sind, die was mit Sorbisch in dem Dorf zu tun haben, da hat viel Austausch stattgefunden. Aber realistisch betrachtet muss man eben auch sagen, auch sorbisch identifizierte Menschen wählen die AfD inzwischen. Anders sind ja auch die Wahlergebnisse nicht zu erklären. Und auch da halt so dieser Punkt, die Sorben sind halt auch, wie die Bevölkerung an sich hier in der Region eben auch ist. Und da gibt es eben auch Menschen, die das, was die AfD verspricht, durch ihre Politik gut finden und für anschlussfähig finden und die dann eben wählen. Weil die AfD eben auf jetzt nicht gegen Sorben irgendwie in der Öffentlichkeit auftritt, ne? Weil eben, wie gesagt, dieses Traditionelle denen irgendwie auch ganz gut passt. Was für eine Politik dann am Ende dabei rauskäme, ob die in irgendeiner Form Minderheiteninteressen berücksichtigen würde, das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber das ist ja so ein generelles Ding. Aber wir merken eben, die AfD ist in der Mitte der Gesellschaft hier in der Region angekommen und Sorben, Sorbinnen sind in der Mitte der Gesellschaft. Also diese ganz starke Trennung. Die Sorben sind alle gegen die AfD und lassen sich da nicht, wollen sich da nicht vereinnahmen lassen. So kann man das jetzt 2024 schon gar nicht mehr sagen. Und was dann realpolitisch passiert, das beobachten wir jetzt natürlich sehr gespannt. Aber die Wählerschaft hat sich da halt weiterentwickelt oder ausdifferenziert.
Thank you.